Sie empfangen Radio Temeswar, die Sendung in deutscher Sprache. Ab 13 Uhr auf 630 kHz Mittelwelle und ab 19 Uhr auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle. Beide Sendungen sind live im Internet empfangbar unter radiotemeswara.ro.
Hallo und herzlich willkommen. Das Programm führt Sie heute Hannelore Neurohr. Haben Sie einen guten Empfang. Radio Temeswar. Zu Beginn hören Sie die Nachrichten. Das Forum der Banater Berglanddeutschen und der Kultur- und Erwachsenenbildungsverein Deutsche Vortragsreihe Reschica kündigen für die nächste Woche eine Reihe von Veranstaltungen in der Deutschen Alexander-Tietz-Bibliothek Reschica an. Am Montag um 16 Uhr wird ein Buch in rumänischer Sprache zum 85. Geburtstag des Philologen Marco Michael Deliano, des Autors Ionel Botta, präsentiert. Am Dienstag ebenfalls um 16 Uhr ist ein kultureller Dialog angesetzt. Die Geschichte des Kalascher Landes in Studien und Dokumenten aus dem Familienarchiv mit Dr. Ionel Botta aus Oravica, Teil 1, sowie eine literarische Begegnung mit der Temeswarer Schriftstellerin Maria Nizu. Am Mittwoch, den 12. März um 17 Uhr, ist ein weiterer kultureller Dialog vorgesehen. Der Autor Zoltan Kovac, Gründer der Temeswarer Publikation Agenda und seine neueste Buchveröffentlichung Der Kommunismus und seine Splitter, 45 Jahre mit Guten und Schlechten in Rumänien. Am Donnerstag, den 13. März um 16 Uhr, stellt der Autor Marian Apostol seine in diesem Jahr erschienenen Bücher vor, Geroldin Pufoica und Elektrosklavier im Verlag Hoffmann Caracal. Der Band Das Mühlenerbe der Gemeinde Eftemie Morgu zu den Banater Mühlen wurde gestern in der Temeswarer Theresienbastei vorgestellt. Der nächste Vorstellungstermin findet in Reschica im Museum des Banater Berglands am Mittwoch, den 12. März um 14 Uhr statt. Das 252-seitige Buch wurde von Radu Trifan, dem Vorsitzenden des Vereins Acasă în Banat, geschrieben und mit Unterstützung des rumänischen Architektenordens herausgebracht. Der Band bietet einen detaillierten und dokumentierten Einblick in den größten molinologischen Komplex Rumäniens. Er umfasst 25 Wassermühlen, die einen kulturellen und technischen Schatz darstellen. Radu Trifan und sein Team begannen im Jahr 2021 mit einer umfassenden historischen und ethnografischen Untersuchung dieser einzigartigen Stätte. Das Deutsche Kulturzentrum Temeswar lädt am Montag um 19 Uhr zum Ein-Personen-Stück Brief an den Vater von Franz Kafka in den Multifunktionssaal des Temescher Kreisrates ein. Es spielt Mircea Dragoman vom Jüdischen Staatstheater Bukarest. Anlass ist der 100. Todestag von Franz Kafka. Die Aufführung erfolgt in rumänischer Sprache mit Insertionen deutscher Texte. Der Eintritt zur Vorstellung am Montag ist frei. Das Deutsche Staatstheater Temeswar führt am 12. März eine neue Premiere auf. Es handelt sich um die Präsidentinnen von Werner Schwab unter der Regie von Iris Kovac. Anhand von drei Einzelschicksalen zeigt das Stück, wie sich die Nachkriegsgenerationen mit den historischen Ereignissen auseinandersetzen, an denen sie mehr oder weniger beteiligt waren. Die Premiere ist am Mittwoch um 19.30 Uhr im hauseigenen Saal anberaumt. Weitere Aufführungstermine sind am 13. sowie am 29. März. Eine weitere Premiere kündigt das Deutsche Staatstheater Temeswar ebenfalls im März an, und zwar die Adaption des berühmten Filmes Der Spiegel von Andrei Tarkowski. Das Projekt bringt die erzählerische Tiefe und die visuelle Kraft Tarkowskis auf die Bühne. Die Gastvorstellung wird von dem DCT-Schauspieler Bülent Özdil inszeniert und produziert. In Kooperation mit weiteren Künstlern vom Deutschen Staatstheater Temeswar wird eine Verbindung von Theater, Performance, Tanz und visueller Kunst geschaffen. Das Stück Der Spiegel wird am 21. und 22. März um 19.30 Uhr aufgeführt. Zum Wetter im Westen des Landes. Sehr warm für diese Jahreszeit ist es heute und morgen. Der Himmel ist heute meist wechselhaft, der Wind wird schwach bis mäßig. Die Mindesttemperaturen in der kommenden Nacht liegen bei -3 bis +4 Grad Celsius. In der Früh bildet sich vereinzelt Nebel in der Tiefebene. Morgen ist es schön und warm. Die Tageshöchstwerte erreichen 19 bis 23 Grad Celsius. Das gab das Wetterzentrum Banat-Kreisland bekannt.
Radio Temeswar, Ihre Sendung in deutscher Sprache.
Eine weitere Ausgabe der Jugendsendung empfangen Sie heute bei uns. Unsere Jugendredaktion hat wieder mal interessante Themen auf Lager. Das Wochenende ist da und somit haben wir auch einige Tipps für Ihre Freizeitgestaltung parat. Gratulieren wollen wir jenen, die heute Namenstag haben, und zwar Felicia, Renke, Greta, Felicia, Reinhard, Tiffany, Feline, Felisa, Volker und Regenhardt. Zufriedenheit und Gesundheit wünschen wir auch allen, die heute Geburtstag feiern. Vanessa Mai singt für alle.
Was ist nur los? Alles läuft rund und alles funktioniert. Er kennt mich nicht mehr. Alles wird bunt und das liegt nur an dir. Oh, oh. Ich sing für dich jedes Lied. Als ich dich gesehen hab, war mir klar, dass es für mich nichts Schöneres gibt, was ich so lange gesucht hab, bis jetzt da. Keine Ahnung, was du machst, keine Ahnung, was du tust, aber immer wenn du lachst, geht es mir auf einmal gut, denn du bist mein Glücksbringer. Ja, du bist mein
Die Redaktion hat spannende Beiträge auch für diesen Freitag auf Lager. Viel Spaß beim Zuhören.
Das ist die perfekte- Jugendwelle.
Das ist die perfekte Welle. Das ist der perfekte Tag. Das ist der perfekte Tag.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Jugendwelle. Mein Name ist Maria und ich begleite euch heute durch die Sendung. Morgen am Samstag ist der 8. März. Das ist der Weltfrauentag. Seit dem Jahr 1975 wird dieser Tag von den Vereinten Nationen zelebriert und darauf aufmerksam zu machen, dass Frauen weltweit weiterhin noch nicht die gleichen Rechte, Chancen und Freiheiten haben wie Männer. Dieser Tag ist auch für uns als Jugendwelle-Redaktion etwas Besonderes und etwas Wichtiges. Darum haben wir für euch zum Frauentag eine Spezialausgabe vorbereitet. Wir beginnen unser Jugendwelle-Spezial zum Internationalen Frauentag mit einer Recherche zum Thema Frauengesundheit. Denn es gibt das Problem, dass es für Jugendliche zu wenig sexuelle Aufklärung gibt. Und so kommt es, dass viele junge Leute nicht so viel über Verhütung wissen. Warum ist das so und wie kann man das verändern? Dazu haben unsere Kolleginnen Juana, Emilia, Kati und Luana recherchiert.
Das Trauma einer ungewollten Schwangerschaft oder einer unangenehmen Krankheit ist wesentlich größer als das Trauma, das man hat, wenn man 40 Minuten lang einen doch sachlichen und einfühlsamen Diskussionsstoff aus der Aufklärung gemacht hat.
Das sagt eine Lehrerin aus Arad dazu, dass es so viel Ablehnung gegen Aufklärungsunterricht an Schulen gibt. Für die Lehrerin aus Arad ist es ganz klar, dass das auch ein Thema ist, das man an den Schulen besprechen soll. Doch auch wenn es bei der Lehrerin erst einmal einfach und total logisch klingt, ist es eine kontroverse Frage. Sollen Jugendliche in der Schule über Sexualität und Verhütung sprechen? Am Weltfrauentag geht es um Gleichberechtigung. Doch es geht auch um gesundheitlichen Schutz und reproduktive Gesundheit, was gerade für Mädchen wichtig ist. Darum wollen wir in diesem Beitrag der Frage nachgehen, warum es so schwierig ist, dass junge Menschen Informationen erhalten können, worauf man um Sex aufpassen sollte. Wozu es kommen kann, wenn junge Menschen nicht genügend informiert sind. Das sind dann ungewollte Schwangerschaften und auch Krankheiten. Und das ist gerade in Rumänien ein Problem, Teenager-Schwangerschaften. Seit Jahren sorgt dieses Problem für internationale Schlagzeilen, denn die Fallzahlen sind hoch. Bei 10% aller Geburten in Rumänien ist die Mutter im Teenageralter. Und von allen den Geburten in Europa, wo ein Mädchen unter 15 Jahren ein Kind zur Welt bringt, findet fast die Hälfte hier in Rumänien statt. Ein trauriger Rekord. Wie Bildung, Informationen und Teenager-Schwangerschaften zusammenhängen, danach haben wir den Gynäkologen George Todd vom Spital Premier Regina Maria gefragt.
Rumänien hat eine der größten Inzidenz von Teenager-Schwangerschaften europaweit, weil es gibt ein großes Unterschied zwischen den sozialen Schichten. Man kann diese Differenz schon mehr in den Dörfern sehen als in den Städten, wo so eine Sexualkunde fast nie gemacht wird. Und das ist auch einer der Gründe, wieso wir so weit vorne stehen in dieser Statistik. Es gibt keine sexuelle Erziehung und dieses Thema ist mehr oder weniger tabu in vielen Orten Rumäniens. Es ist nicht so ein Gespräch, das jeder haben will. Und die Jugendlichen haben heutzutage mehr Zugriff zu Informationen als vor 20 Jahren. Aber das ist auch in den Städten mehr als in den kleineren Dörfern oder am Land. Die Information muss auch durch die Lernen beigebracht werden, nicht nur Selbstrecherche.
Für den Kreis Temesch wurden im Jahr 2024 die Zahl von insgesamt 118 minderjährigen Müttern registriert. Das berichtet die Allgemeine Deutsche Zeitung in einem Text, bei dem auch eine Informationskampagne vorgestellt wird. Die Generaldirektion für Soziale und Kinderschutz des Kreises Temesch will gemeinsam mit Projektpartnern Informationsveranstaltungen durchführen. Über das ganze Jahr 2025 hinweg sollen dabei Mädchen informiert werden, um zu verhindern, dass Mädchen im Teenageralter schon Mutter werden. Sicher zeigt diese Initiative, dass es inzwischen auch Behörden so sehen, dass Informationen für Jugendliche wichtig sind. Auffällig sind aber zwei Dinge. Erstens geht es dabei nur um Schwangerschaft und es richtet sich nur an Mädchen.
Denn der Gynäkologe George Todd hat uns auch berichtet, dass unter den Geschlechtskrankheiten auch HPV-Infektionen in Rumänien sehr häufig vorkommen.
Diese können zu Gebärmutterhalskrebs führen und stellen ein ernstes Problem dar. Auch wegen sexuell übertragbaren Krankheiten ist es besonders wichtig, junge Menschen, Mädchen und Jungen, über Risiken und Präventionsmöglichkeiten zu informieren. Und darum müssen wir der Frage nachgehen, warum es für Jugendliche eigentlich so wenig Informationen gibt und warum es anscheinend ein Tabu ist, in der Schule über Sexualität und Verhütung zu sprechen.
Warum ist es so ein Tabu, mit Jugendlichen über Sexualität und Verhütung zu sprechen?
Wir haben den Gynäkologe George Toth gefragt, was seiner Meinung nach der Grund ist, dass die Leute nicht offen über Sexualität sprechen möchten und dagegen sind, dass das in der Schule thematisiert wird.
Rumänien ist auch ein orthodoxes Land und jedes Mal, wenn man dieses Thema über Sexualkunde aufbringt, hat die meiste Bevölkerung so eine kleine Abneigung, weil die meisten glauben, dass es hier mehr über Sexunterricht geht als über Sexualkunde. Am Land ist weiterhin so eine patriarchale Familie, wo der Vater sagt, was sein soll, aber die meisten Infos kommen auch von der Kirche.
Wir haben auch mit Simona Ionescu gesprochen. Sie ist die Leiterin der feministischen NGO SPEAK. Dort gibt es Bildungsangebote für Mädchen zu Themen wie Gewalt und Diskriminierung. Simona Ionescu haben wir gefragt, wie sie über das Wissen junger Menschen über Sexualität denkt.
Das Wissen über reproduktive Gesundheit fehlt. Und generell ist es so, dass Aufklärungsunterricht in Rumänien kein Pflichtfach in den Schulen ist. Es gibt zwar das Fach Gesundheitserziehung, aber auch dort ist nicht vorgeschrieben, dass über Verhütung informiert werden muss. Es hängt also davon ab, ob eine Lehrerin oder Lehrer aus eigener Initiative das Thema Sexualität besprechen möchte.
Doch wie Simona Ionescu sagt, es ist sehr unterschiedlich, was Lehrerinnen und Lehrer machen. Es ist der Unterschied, ob Lehrkräfte Sex und was es dabei zu beachten gibt, offen ansprechen oder nur rein biologisch erklären, wie ein Kind gezeugt wird. Die Mutter einer Schülerin aus Timisoara hat uns berichtet, dass sie nicht zufrieden damit ist, was für Informationen ihre Tochter an der Schule bekommen hat. Die Frau hat uns erklärt, dass es in der Schule überhaupt keine Sexualaufklärung gab. Die Mutter der Jugendlichen berichtet, es habe ihr nicht gefallen, dass nur einmal in der 9. Klasse die Menstruation thematisiert worden sei, und zwar vor einem privaten Unternehmen. Dabei, sagt die Mutter der 17-Jährigen, findet sie die Rolle von Schulen bei der Aufklärung eigentlich total wichtig. Erstens können Schulen auch in den ländlichen Regionen besser bei der Aufklärung helfen. Außerdem, so ist die Mutter aus Temeswar überzeugt, würde es Teenagern teilweise leichter fallen, in einem neutralen Umfeld solche Themen zu besprechen. Die Mutter der 17-jährigen Schülerin sagt, dass sie natürlich ihrer Tochter alles daheim erklärt hat. Aber generell wünscht sich die Mutter, dass solche Themen viel stärker in der Gesellschaft besprochen werden. Da stellt sich die Frage, kann man das Problem nicht ändern und Aufklärungsunterricht an Schulen einführen? Für Simona Ionescu und ihre Arbeit bei SPEAK ist es wichtig, dass junge Leute und besonders Mädchen Informationen bekommen. Ob es schon mal Initiativen gab, Sexualkunde an die Schulen zu bringen, das haben wir die SPEAK-Leiterin gefragt.
Seit mehr als 15 Jahren machen sich Experten dafür stark, Sexualkunde in die Lehrpläne für Schulen einzuführen. Aber da gibt es viele Gegner, die das bis jetzt verhindert haben. Das sind konservative Politiker, religiöse Institutionen und teilweise auch Elternverbände. Sie blockieren die Möglichkeit, dass Jugendliche zu seriösen Informationen gelangen, über einfache Verhütungsmittel wie Kondome oder die Pille, aber auch über Abtreibung. Diese Gegner von Aufklärungsunterricht stellen die Situation völlig verzerrt dar. Sie behaupten, über das Thema zu sprechen, würde Jugendliche erst motivieren, sich für Sex zu interessieren. Es ist doch bekannt, was alle Leute sich im Internet alles ansehen können. Aber so bleiben wichtige gesundheitliche Fragen dann ein Tabu.
Auch verschiedene politische Parteien, gerade aus dem konservativen und nationalistischen Spektrum, lehnen Sexualkundeunterricht an Schulen ab. Es ist ein Thema, das politisch immer wieder von Neuem aufkommt. Das konnte man auch im Wahlkampf im Herbst beobachten. Meine Kollegin Luana fasst zusammen, wie sich damals Parteien zur Frage Sexualkunde ja oder nein positioniert haben.
Vor der ersten Runde der Präsidentialwahlen 2024 wurde eine Debatte durchgeführt, wobei sich die Parteien unterschiedlich positioniert haben. Eine starke Zustimmung war von der Kandidatin von USR, Elena Lasconi, wobei am anderen Ende der rechtsextreme George Simion von AUR stark dagegen argumentierte. Die independenten Kandidaten Joanne und Iaconescu haben keine klaren Ansichten gegeben und die Kandidaten der größeren Parteien, BSD und PNL, haben gefehlt, aber deren Parteien waren während der Zeit von unterschiedlichen Meinungen innerhalb der Parteien selbst. Das Thema war auch wichtig für die Parlamentswahl, denn manche Parteien haben das angesprochen in den Wahlprogrammen, wobei andere damit nicht einverstanden waren. Und zwar waren die Parteien USR, Repair und Sens stark dafür und haben das auch im Wahlprogramm eingebracht, wobei die Rechtsextremen SOS, Port und Auer stark dagegen sich äußern.
Bei unserer Recherche danach, wie es in Rumänien mit dem Aufklärungsunterricht aussieht, haben wir auch die Pressestelle des Bildungsministeriums angeschrieben. Wir haben gefragt, ob das Bildungsministerium gut findet, wenn Lehrkräfte Schülerinnen und Schüler aufklären und ob das Ministerium dabei hilft. Leider haben wir auf die Anfrage keine Antwort erhalten. Uns hat die Frage aber weiterhin interessiert. Wo müsste eine Initiative zur Sexualkunde starten, damit alle Schulen in Rumänien Sexualkunde durchführen können? Darum haben wir nochmal den Gynäkologen George Toth gefragt, ob er glaubt, dass dafür das Bildungsministerium und das Gesundheitsministerium da zusammen aktiv werden müssen.
Ja, die sollten mehr aktiv werden, aber die aktuelle Lage europaweit ist weltweit, nicht nur europaweit, und in Rumänien auch ein konservatives Land sind, glaube ich nicht, dass das heutzutage als Priorität sein wird, sodass vielleicht sich etwas in den nächsten 10 bis 20 Jahren tun wird.
Das ist, wie der Gynäkologe sagt, noch so lange weitergehen könnte, ohne dass sich etwas bei den Institutionen verändert. Damit sind meine Kolleginnen und ich nicht zufrieden. Darum wollen wir noch der Frage nachgehen. Welche Möglichkeiten kann es noch geben, damit mehr Aufklärung in die Schulen kommt? Erstens muss es viele NGOs geben, die dabei helfen, Jugendliche zu informieren. Auch sollte das Gesundheitsministerium bestimmte Informationskampagnen finanzieren, die korrekte Informationen zeigen sollten. Das sollten auch Informationsangebote sein, die man online abrufen kann. Außerdem spielen Lehrerinnen und Lehrer eine sehr wichtige Rolle, wenn es um Sexualerziehung geht. Sie vertreten die Bildung und sollten sich dafür stark machen, dass es Aufklärungsunterricht an Schulen geben soll. Wenn sie ihre Unterstützung dafür zeigen, werden sich auch noch mehr Lehrer und Schüler darum bemühen, die notwendigen Informationen angemessen zu vermitteln. Allerdings lernen Jugendliche ganz viele Sachen an der Schule. Daher ist es wichtig, wenn sie zumindest mit den richtigen Informationen konfrontiert werden. Darum kann es sein, dass mehr Expertise gebraucht wird als nur durch Lehrer. Mit uns gesprochen hat auch eine Klassenlehrerin aus Temeswar. Sie fühlt sich etwas unsicher, was das Thema Aufklärung in Unterricht angeht. Sie stellt sich vor, eine machbare Möglichkeit wäre es, in Absprache mit den Eltern eine Ärztin oder einen Arzt einzuladen, um über Verhütung zu sprechen. Die Klassenlehrerin sagt, dabei sollten die Eltern aber ihre Kinder von dieser Stunde auch abmelden dürfen, falls sie das nicht für richtig halten. Wir wollen dazu auch von Gynäkologen George Todd nochmal wissen. Ist es der richtige Weg, Ärzte zum Erklären in die Schule zu bringen?
Ja, da muss ständig ein Arzt kommen, der ein bisschen mehr Erfahrung hat, weil meiner Meinung nach sind die Lehrer auch deswegen überfordert, weil sie auch keine Aufklärung haben oder Infos darüber. Die einzige Lösung, die ich auch sehe, ist, wenn dort ein Arzt hingeht oder jemand, der ein bisschen schon mehr Erfahrung hat, um über diese Themen zu reden.
Ärzte sind ganz sicher diejenigen, die am besten geeignet sind, Jugendliche über das Sexualleben aufzuklären. Sie verfügen über jahrelange akademische und praktische Erfahrung und sind eine zuverlässige Quelle. Wo man noch Informationen zur Verhütung und Schwangerschaft finden kann, auch das hat uns der Gynäkologe George Todd erzählt.
An den städtischen Kliniken gibt es ja Sprechstunden für die Familienplanung, wo man Infos über Kontrazeption und Prävention erhalten kann.
Wenn Sexualerziehung und reproduktive Rechte nicht länger als Tabuthemen gelten, werden sich Frauen auf der ganzen Welt von der Gesellschaft stärker vertreten und respektiert fühlen. Für den Weltfrauentag können wir festhalten, dass die Veränderungen dort beginnen, wo einzelne Leute sich dafür stark machen, Informationen zu sexueller Gesundheit zu verbreiten. Ihr seht also, es gibt noch viel zu tun. Aber auch unterschiedliche Wege, wie in der Zukunft es besser werden kann und die Jugendlichen in der Schule mehr Informationen zur Verhütung bekommen können. Bis dahin
gibt es aber zum Glück engagierte Leute im Bildungssystem, die ihrem eigenen Weg bei der Aufklärung gehen, wie man hier bei der Lehrerin aus Rad hören kann.
Ich habe vor, mit meinen Schülerinnen und Schülern, die jetzt in der 9. sind, gerade weil jetzt viele von ihnen auch verknallt sind und stabile Freundschaften haben, ich habe vor, das zu thematisieren. Aber ich bin da gewöhnlich sehr sachlich. Ich sage ihnen, ich habe gesehen, dass sie Freundinnen und Freunde haben. Ich freue mich sehr für sie. Freundschaften sind etwas besonders Wertvolles. Und diese Freundschaften sind etwas, an das man sich gerne erinnert später. Und damit es eine schöne Erinnerung bleibt, muss man auch wissen, dass die Liebe ausgedrückt auch durch Zärtlichkeiten, körperliche Zärtlichkeit etwas ist, das man wertschätzen muss. Und gewöhnlich, wenn ich das so sage, schmunzeln einige, aber keiner macht blöde Bemerkungen. Und dann sage ich auch, dass sie noch sehr jung sind und ich der Meinung bin, die wahrscheinlich auch ihre Eltern vertreten, dass je reifer man ist, wenn man mit jemandem schläft, desto besser kennt man sich wahrscheinlich selbst. Und das ist sehr wichtig, damit diese Erfahrung etwas Angenehmes und Schönes ist. Und wahrscheinlich ist es auch desto leichter, sich in den anderen hineinzuversetzen und auch seine Bedürfnisse zu berücksichtigen. Und ich mache es da gewöhnlich auch so, dass ich mit konkreten Beispielen komme. Ist man nicht mit einer Umarmung, mit einem Kuss einverstanden? Und genauso ist es dann auch beim Sex. Ich spreche meistens darüber, dass es wichtig ist, diesen Geschlechtsverkehr geschützt zu machen. Nicht nur, dass man nicht ein Kind haben will, sondern man will gesund bleiben. Und deswegen soll man sich schützen. Und dann komme ich halt mit den klassischen Verhütungsmethoden, die ich präsentiere und auch über ihre Notwendigkeit und Sicherheitsquote spreche. Ich will schreien, denn ich weiß nicht, was du meinst, wenn du mir sagst, dass du mich liebst. Ich will schreien, denn ich weiß nicht, was du meinst, wenn du mir sagst, dass du mich liebst. Deine Hände passen richtig gut um mein. Ich weine, ich halte dich aus, denn ich war zu lange alleine. Ich hoffe, du machst es alles nicht aus Langeweile. Ich frag mich oft, ob du genauso fühlst wie ich. Denn ohne dich ist alles klar, für mich dein Licht. Ich gebe dir alles, was ich hab, was dich bewegt. Und hoffe, dass du bleibst und mir wieder von mir gehst. Ich will schreien, denn ich weiß nicht, was du meinst, wenn du mir sagst, dass du mich liebst. Ich will schreien, denn ich weiß nicht, was du meinst, wenn du mir sagst, dass du mich liebst. Versteh sie nicht und deine Worte klingen toll, doch sie verraten nichts. Sag mir, ist das alles echt oder ein Spiel für dich? Denn ich ergreife meine Flucht, sobald der Morgen bricht. Frag mich ständig, ob du wirklich bei mir bist. Komm, Baby, zeig mir doch dein wirkliches Gesicht. Ich suche nach Antworten, sie bleiben mir verborgen. Denn deine Nähe tut so gut, sie macht mir Sorgen. Ich will schreien, denn ich weiß nicht, was du meinst, wenn du mir sagst, dass du mich willst.
Jugendwelle.
Im zweiten Teil dieser Spezialausgabe der Jugendwelle zum Internationalen Frauentag gibt es ein Interview. Dabei geht es um Stereotype und Vorurteile. Es gibt ja gesellschaftliche Rollenvorstellungen, wie Mädchen und Frauen sein sollen und wie sie sich verhalten sollen. Das beschneidet oft die Freiheit und Möglichkeiten von der Hälfte aller Menschen. Über Frauenrollen und das Überwinden von festgelegten Erwartungen haben wir uns mit einer Frau unterhalten, die mit Rollen hauptberuflich zu tun hat, nämlich mit Olga Török vom Deutschen Staatstheater Temeswar. Mit der Schauspielerin und Rollenexpertin hat unsere Kollegin Gabriela gesprochen.
Liebe Olga, in aktuellen Serienproduktionen wie bei Netflix zum Beispiel sehen wir oft starke und vielschichtige Frauenfiguren und das wird auch von der Kritik oft gelobt. Glaubst du, das ist nur ein kurzer Trend oder eine wirkliche Entwicklung?
Ich würde sagen, es ist kein Trend, weil wenn es ein Trend wäre, dann wäre das meiner Meinung nach sehr schade. Ich glaube, es ist eine Vorarbeit. Man arbeitet so langsam an einer Art von neuen Frau, die die Gesellschaft mehr in Acht nehmen müsste. Es ist aber auf einer anderen Seite auch eine gute Marktlücke. Da machen die Netflix-Leute oder die ganzen Plattformen, die machen auch sehr viel Geld damit. Also das muss man auch sagen. Aber ich würde es als eine Vorarbeit sehen, damit die Gesellschaft, die Frau mit der Zeit, weil es braucht eine längere Zeit, das Frauenbild anders sieht oder so, wie wir das als Frauen wollen. Also eine starke, eine Frau, die ein wichtiger Entscheidungsträger in der Gesellschaft ist, zeigt.
Die Darstellung der Frauen in Filmen und Media beeinflusst stark junge Frauen und Mädchen. Was glaubst du, wie können Filmemacher oder Theaterautoren eine bessere Darstellung von Frauen erreichen?
Wenn man effektiv diese Grenzen, die da sind, in einer konservativen Gesellschaft aufsprengt, also das ist das, was sie machen sollten. Dass man die Grenzen der Frau, die nicht entscheiden darf, oder die Frau, die zu Hause bleiben darf, halt durch andere Kriterien sprengt. Also, dass die Geschichte anders geschrieben wird als eine normale Geschichte. Aber ja, das ist sehr schwierig, weil, wie gesagt, es ist ein Markt. Wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft, in der Wettbewerb sehr wichtig ist, in dem das Geld sehr wichtig ist. Und womit machst du Geld? Das ist die eigentliche Frage bei sehr vielen. Und wenn das Thema konservative Frauen ist und du damit Geld machen kannst, dann ist das eine Entscheidungssache. Es ist gar nicht mehr so moralisch eigentlich. Also da kann man philosophisch darüber sprechen, wie moralisch so eine kapitalistische Gesellschaft ist, wo die Frau effektiv die ganze Zeit wie ein Mann alles erledigen muss. Und in einer kapitalistischen Gesellschaft, wenn eine Frau für, ich weiß nicht, 24 Monaten, weil sie ein Kind bekommt, weg ist, dann bringt das kein Einkommen mehr. Und das geht nicht mehr. Also es ist ein sehr schwieriges Thema.
Und für dich persönlich, gab es eine weibliche Bühnen- oder Filmfigur, die dich inspiriert hat?
Also zuerst bin ich Schauspielerin und dann Frau, wenn ich auf der Bühne bin, weil ich bin eine Künstlerin, die eine Plattform bekommt hier im Theater, aber ich arbeite unter Regisseuren, meistens Männer, das stimmt. Und die Männer entscheiden auch, welche Stücke wir spielen. Und deswegen versuche ich die ganze Zeit auch in den Figuren, die ich spiele, wenn es eine Frau ist, der ich vielleicht eine andere Facette geben könnte und sie aufspringen lassen kann, also dass sie ein bisschen anders wird als jetzt im Text, dann mache ich das sehr gerne. Und meistens kann ich das, aber nicht immer. Und das ist, manchmal nagt es an mir die ganze Zeit, weil ich aus dieser normal geschriebenen Figur nicht was super Besonderes machen kann. Meine letzte Rolle, das war in der Bluthochzeit von Lorca. Das habe ich in Sibiu gespielt, in Hermannstadt. Und da ist die Figur, die ich spiele, die Braut. Und sie ist sehr jung, noch Jungfrau. Und das war für mich ein sehr großes Thema. Und ich habe auch mit dem Regisseur gesprochen, wie wir dieses Thema angehen, der Jungfrau heutzutage, in einem Dorf in Rumänien. Und da gab es sehr interessante Gespräche. Aber die ganze Geschichte dieser Figur ist auch so, dass sie sehr rebellisch ist. Und sie muss heiraten, aber sie flieht von der Heirat und wird effektiv eine freie Frau. Auch wenn der Bräutigam und auch wenn der, in dem sie sich verliebt hat, sterben. Also dieses Stück ist ein super gutes Beispiel für Frauen, die zueinander halten und sich in der Kriegszeit versöhnen können. Das ist super wichtig. Und versuchen, in die Zukunft zu schauen und alles aufzubauen.
Noch zu etwas, was du selbst gespielt hast. Du spielst im Theater ja die Erendira und da ist diese Rolle die ganze Zeit mächtigen Männern ausgeliefert. Wie ging es dir dabei, so eine Rolle zu spielen und was hat das für dich bedeutet?
Ich habe diese Rolle mit sehr viel Liebe und Empathie gestaltet. Es ist eine schwierige Rolle. Das Mädchen wird vergewaltigt und das wird sehr brutal gezeigt auf der Bühne. Aber ich habe im kreativen Prozess das nicht so gesehen. Also, dass jetzt diese Frau als unter den mächtigen Männern zu sehen ist. Also, ich bin diese Rolle nicht so angegangen, weil wenn ich das gemacht hätte, dann wäre es keine Rolle mehr gewesen. Es wäre irgendein Statement gewesen oder so. Aber was mir wichtig war das, dass du mit ihr fühlen konntest, dass du sie verstehen konntest und dass man selber eine Moral aus der ganzen Geschichte nehmen sollte. Aber das wurde auch 2017 gemacht.
Und diese traditionelle Frauenrollen, wie die Jungfrau, über die du gesprochen hast, oder die selbst aufopfernde Mutter, haben sich über Jahrhunderte gehalten. Warum glaubst du, sind diese Stereotypen so langlebig?
Weil diese Stereotypen so Ankerpunkte sind in unserer Gesellschaft. Du hast sie seit sogar vor der Bibel. Du hast die Mutter, die sich aufopfert für ihre Kinder. Du hast das junge Mädchen, das der Gesellschaft entsprechen muss. Du hast den Mann, der die Familie vertreten muss und sie immer beschützen muss. Das ist auch ein Thema. Männer, ihnen ist es auch schwierig, verwundbar zu spielen. Sie bekommen auch diese Rollen nicht, genauso wie wir nicht. Die Männer können auch nicht alles ausleben, leider, wie wir Frauen auch in den Rollen, also im Theater. Und diese Ankerpunkte, wie gesagt, sind diese Regeln. Du kannst in einer Gesellschaft ohne Regeln nicht funktionieren, weil dann würden sich alle Leute umbringen, sie würden, wer weiß was machen. Man braucht Regeln. Und diese Ankerpunkte sind jetzt diese alten Regeln, die man jetzt modernisieren muss oder die man neu verstehen sollte. Aber man müsste sie irgendwie updaten.
Und andere klassische Theaterrollen von Frauen sind solche Archetypen wie Königin, Hexe, Prostituierte. Wie kann man solche Rollen eher modern und vielschichtig darstellen?
Also meiner Meinung nach darf man diese Rollen nicht verallgemeinern. Also man muss die ganze Zeit zeigen, was der Grund ist, warum sie so agieren. Und ich gebe dir hier ein super konkretes Beispiel. Vielleicht kennst du das, es ist auch jetzt beim Oscar nominiert, Wicked. Das ist die Geschichte der bösen Hexe aus dem Zauberer von Oz. Und im Zauberer von Oz, in der klassischen Geschichte, wird Hexe, der wird keine Plattform gegeben. Also sie ist effektiv eine Hexe, sie ist böse, sie hasst Dorothy und das war's. Ja, weil die Geschichte damals sich nicht damit beschäftigt hat. Also es ist eine alte Geschichte. Und in Wicked zum Beispiel, da wird die Geschichte der bösen Hexe jetzt auseinandergenommen, damit du sie verstehst, damit du sie nicht stereotypisierst, so, okay, es ist die grüne böse Hexe. Und das finde ich sehr okay. Also die Walt Disney Filme, alle Disney und alle Kinderfilme und alle Märchen, die werden jetzt ein bisschen individualisierter gemacht. Und das ist wichtig für das heute, weil diese Diversität, was du bist, was du alleine bist und was dich anspornt, was zu machen und diese ganzen Gründe, diese kleinen individuellen Sachen, die sind super wichtig, weil diese Diversität ist so wichtig. Und was ich noch sagen möchte, ist zu diesen klassischen Frauen, die Hexe und so und so und so, in Bezug zu den Männern. Die wurden ja die ganze Zeit im Theater, in der Geschichte, von Männern gespielt. Ja? Die waren Drag. Und diese Drag-Kultur ist heutzutage ja super in. Man kann ihn auch als Trend sehen, aber es ist etwas, das immer existiert hat. Also, dass die Männer effektiv diese Frauenrollen annehmen. Und heutzutage ist das im Dressed as a Girl, Drag, jetzt ist es modern.
Und wie findest du das, wenn die Geschlechter der Rollen in klassischen Stücken geändert werden? Also wenn zum Beispiel Hamlet von einer Frau gespielt wird?
Ich wollte immer Hamlet spielen. Ich möchte es immer noch. Hamlet ist eine komplexe Geschichte und es geht nicht um Mann oder Frau. Es wurde damals von Shakespeare geschrieben. Damals war er ein Königssohn. Damals gab es keine Königstochter, die zum König werden konnten. Also das gab es danach, aber nicht damals. Und Hamlet wird heutzutage von Frauen gespielt. In Deutschland, in Frankreich. Ich habe sehr viele Stücke schon gesehen, wo Hamlet von einer Frau gespielt wird. In Rumänien würde das zum Beispiel eine Überraschung sein, meiner Meinung nach. Also ich würde Hamlet spielen, weil die Rolle sehr komplex ist. Also da sind Gedanken, die mich interessieren und ich möchte sie ausspielen. Und ich finde diese Gedanken und diese Art von Rolle nirgends in einer anderen Rolle. Deswegen würde ich Hamlet spielen, aber nicht, weil es ein Mann ist.
Und wo findest du dieses Empowerment im Film oder im Theater?
Sehr gute Frage. Ich finde dieses Empowerment immer in ganz experimentellen Sachen eigentlich. Aber ich habe auch Schauspielerinnen, die ich mag, die ich sehe, dass sie was vertreten, dass sie eine ganz starke Frau vertreten, zum Beispiel Tilda Swinton. Sie verkörpert eine sehr starke Frau, die auch als Schauspielerin weiß, was sie auswählen will, was sie sich auswählen kann. Und ja, aber das kommt mit der Zeit, also mit der Vernunft. Sie ist schon fast weise, meiner Meinung nach. Also sie kennt sich sehr gut. Man muss sich als Frau sehr gut kennen. Und das ist auch ein wichtiger Charakterzug der Frau. Also wenn sie sich gut kennt, sich selbst gut kennt, dann weiß sie, was sie will, weiß sie, wo sie hin möchte und sie weiß, welche Mittel sie benutzen kann.
Ich komme aus der Wohnung und ich trete in ein Minenfeld aus Männer blicken, die auf meinem Körper hängen. Jeden Tag das Gleiche, wenn ich mich dafür entscheide. Statt Hoodie mal in Kleid und Heels zu viben. Nein, ich hab meine Lippen nicht für dich geschminkt. Will mir nicht anhören, dass dich das zum Kommen bringt. Trag den Mini-Rock, weil ich stolz auf meinen Körper bin. Obwohl ich lernte, ihn zu hassen, seit ich 13 bin. I don't give a fuck, ist vielleicht zu plakativ. Doch es geht mir auf den Sack, wie du sexualisierst. Ich bin kein Objekt und ich bin nicht deine Bitch. Du willst mansplain, Digga, was ist für ein Witz? Ich würde so gerne ohne Angst nachts durch die Straßen gehen. Essentials in der Tasche, Keys, Handy, Pfefferspray. Ich zahl so viel fürs Uber, wenn ich spät nach Hause will. Weil der Park nach 7:30 nicht mehr sicher ist. Fuck. Das Taxi kommt, der Fahrer männlich jung und der blickt mit seinen Augen direkt in meinen tiefen Ausschnitt. Sodom und Gomorra, ganz egal wohin wir kommen. Es ist 2:22, Männer lol. Keiner hat gefragt, also bitte halt den Rand. Catcallst du mein Arsch, bist du armselig dran. Hast du echt gedacht, dass du mich anmachen kannst? Behalt den Trash für dich, ich hör mir das nicht an.
Jugendwelle.
Das ist die perfekte Welle.
Im dritten Beitrag dieser Jugendwelle-Folge zum Weltfrauentag gibt es einen Meinungsbeitrag unserer Kollegin Amaya. Ihr ist in der vergangenen Woche eine Nachrichtenmeldung aufgefallen. Und zwar ist ein Mann weggegangen aus Rumänien und ist nun zurück in Amerika. Das ist nicht irgendwer, sondern der Influencer Andrew Tate. Gegen ihn laufen in Rumänien Ermittlungen wegen Menschenhandels und sexuellen Missbrauch. Aber jetzt ist der Mann weg, zurück in den Vereinigten Staaten von Amerika. Unsere Kollegin Amaya fasst die Hintergründe zusammen und sagt, warum sie mit der Situation nicht einverstanden ist.
Andrew Tate ist nicht mehr in Rumänien und auf den ersten Blick könnte man denken, endlich, er hat es sich hier viel zu lange zu bequem gemacht. Doch ganz so einfach ist die Sache nicht. Am 28. Februar sind Andrew Tate und sein Bruder Tristan aus Rumänien ausgereist und in ihr Heimatland Amerika zurückgekehrt. Die rumänischen Behörden bestätigen inzwischen, dass den beiden die Ausreise erlaubt worden sei. Die beiden Männer konnten jetzt aber Rumänien verlassen, obwohl ein Gerichtsverfahren gegen sie läuft. Wie ist sowas möglich? Rückblick: Andrew Tate ist ein frauenfeindlicher und sexistischer Influencer und er hat mit seinen aggressiven Äußerungen in sozialen Netzwerken schon Millionen von Jugendlichen und jungen Männern erreicht. Tate pflegt auch Kontakt zu Neonazis und Rechtsextremen. Der ehemalige Kickboxer zog 2016 nach Rumänien. Einmal im Jahr 2022 und dann nochmal im Jahr 2024 wurden die Brüder in Rumänien festgenommen. Die rumänische Staatsanwaltschaft wirft dem 38-jährigen Tate und seinem Bruder unter anderem die Bildung einer organisierten kriminellen Vereinigung, Geldwäsche, Menschenhandel und sexuellen Missbrauch vor. Die Staatsanwaltschaft konnte bis heute insgesamt 34 Frauen als Opfer der Brüder identifizieren, darunter eine 15-Jährige. Durch die Ausbeutung der Frauen sollen sich die Brüder einen kriminellen Gewinn in Höhe von mindestens 2,5 Millionen Euro verschafft haben und die beiden Brüder weisen alle Vorwürfe zurück. Im Dezember 2023 hat das Berufungsgericht in Bukarest die Anklage gegen die Tate-Brüder als regelwidrig erklärt, doch die Strafverfolgung lief weiter. Andrew Tate war zeitweise unter Hausarrest in Rumänien, doch Mitte Januar wurde das aufgehoben. Kürzlich gab die Staatsanwaltschaft bekannt, dass auch das Ausreiseverbot gefallen ist, allerdings unter der Bedingung, dass die Tate-Brüder zu jeder Anhörung erscheinen. Der nächste Gerichtstermin war für den 24. März angesetzt. Auch in Großbritannien wollen die Behörden die Tate-Brüder vor Gericht bringen. Dort lautet der Vorwurf gegen die Tate-Geschwister Vergewaltigung, Menschenhandel und Steuerhinterziehung. Rumänien wollte sie nach Abschluss des Verfahrens an Großbritannien ausliefern und wie es jetzt genau kam, dass die beiden Tate-Brüder Rumänien verlassen konnten, das ist noch unklar. Der rumänische Außenminister Emil Hurezeanu berichtet, dass er Anfang Februar auf der Münchner Sicherheitskonferenz vom US-Gesandten Richard Grenell auf den Fall der Tate-Brüder angesprochen wurde. Ob die neue US-Administration daran beteiligt war, dass die Tate-Brüder ohne Probleme zurückkehren konnten, das ist nicht klar. Nach der Ankunft der Tate-Brüder in Florida hat immerhin der dortige Gouverneur Ron DeSantis deutlich gemacht, die Tate seien in seinem Bundesstaat nicht mehr erwünscht. Die Tate-Brüder bleiben in Rumänien weiter angeklagt und müssen bei verschiedenen Terminen vor Gericht erscheinen. Doch es wird erwartet, dass sich das Verfahren noch jahrelang hinziehen wird. Klar ist aber auch, die Tate-Geschwister sind große Fans und Unterstützer von Präsident Donald Trump. Mitte Februar hat Andrew Tate geschrieben: Die Tates werden frei sein. Trump ist der Präsident, die guten alten Zeiten sind zurück und sie werden besser sein als je zuvor. Auch wenn wir also noch nicht alle Details kennen, dann sagt der ganze Fall doch eine Menge über den aktuellen Zustand aus. Es scheint also so, dass sich frauenverachtende reiche Männer anscheinend gar keine Sorgen machen müssen, dass sie strafrechtlich verfolgt werden. Die Tatsache, dass die Tate-Brüder jetzt in ein Land gehen, in dem die politischen und sozialen Rahmenbedingungen oft nicht zu den Bedürfnissen und dem Schutz von Frauen beitragen, sendet eigentlich eine gefährliche Botschaft aus, denn Trump hat mehrmals frauenfeindliche Aussagen wiederholt und sich gegen feministische Werte und progressive Bewegungen ausgesprochen hat. Das steht eigentlich im starken Widerspruch zu den Idealen einer freien und gerechten Gesellschaft. Den Umzug der Tate-Brüder in die USA kann man so verstehen, dass die Vereinigten Staaten heute eine Art Zufluchtsort für solche Menschen sind, denen Gleichberechtigung und die Rechte von Frauen egal sind. Und es ist sehr bedauerlich, dass rumänische Gerichte im Fall Andrew Tate den Gerichtsprozess nicht früher abgeschlossen haben und zu Urteilen gekommen sind. Für ihre mutmaßlichen Taten in Rumänien hätten die Tate-Brüder hier in Rumänien Konsequenzen erfahren sollen und bei einem entsprechenden Urteil ins Gefängnis gebracht werden sollen. Denn ich finde es sehr wichtig, dass wir als Gesellschaft klarstellen, solche Gewalttaten, die den Respekt für Frauen in Frage stellen und die den Tate-Brüdern zur Last gelegt werden, nicht toleriert werden sollten. Es scheint mir unglaublich, dass dieser Mensch es geschafft hat, das System Rumäniens auszunutzen und sein Verhalten auszuüben und nun ohne Probleme in ein Land zu reisen, dessen Präsident eine ähnliche problematische Mentalität teilt. Und noch erschreckender ist die Wahrscheinlichkeit, dass er, wie schon bisher, auch weiterhin nicht richtig zur Rechenschaft gezogen werden könnte, obwohl genau das eigentlich der Fall sein sollte.
Ja. Ja, der Boy sagt everyday I'm hustling. Breite Brust, markantes Kinn. Doch ich nehm ihn nur ernst, ist er fuckable. Wer soll sich dich anstellen, weil ich übergriffig touchy bin? Guck nicht so böse, mein Süßer, ich möchte dich lachen sehen. Ach, du bist doch nicht vergeben? Dann kannst du ja mit mir reden. Bad Bitch mit Aggressionsproblemen. Tja, so bin ich eben. Bist du zu nett zu mir, merkst du, wie ich Respekt verliere? Ich sexualisiere das Objekt in dir. Boy, weißt was für dich das Beste ist? Und das ist keine Grenze gibt, bist du nicht schlau? Egal, weil ein dummer Junge besser fliegt. Yeah. Weißer Leder sitzt im Platz, hab sie ist am Steuer. Wenn er nicht gibt, du Hundes, mach man nicht auf teuer. Hey, lächel doch mal, hey, nenn mir deinen Namen. Hey, lächel doch mal, hey, sexy, ja? Hey, lächel doch mal, hey, stell dich nicht an. Hey, lächel doch mal, hey, was regst du dich auf? Komm mal wieder runter. Gehst du wie eine Schlampe raus, musst du dich nicht wundern. Denn ich rufe, ey, lächel doch mal, ey, nenn mir deinen Namen, ey, lächel doch mal, ey, ey. So ein schönes Accessoire. Schau nicht böse, lach doch mal. Was für höfliche Distanz. Meine Hand ist an deinem Arsch. Ist doch witzig, haha. Ich nehme Ablehnung gar nicht wahr. Hat er Nein gesagt? Tja, auch Nein bedeutet manchmal Ja. Mach ihn zu meinem Gameboy oder zu meinem Playboy. Wenn's Probleme gibt, klären wir das später mit Gameboy. Gib ihm meine Kostprobe seiner toxischen Medizin. Wie er mir, so ich ihm. Das ist fatzig feminin. Paar Kommentare zu seinem Körper wird doch erlaubt sein. 9 von 10 Männern ziehen gerade jetzt den Bauch ein. Wozu als Frau disrespected? Hört man dir nie zu? Jetzt hat dein Babyboy mit mir denselben Trouble, he too. Ey, lächel doch mal, ey, nenn mir deinen Namen. Ey, lächel doch mal, ey, ey, sexy, ja? Ey, lächel doch mal, ey, stell dich nicht an. Ey, lächel doch mal, ey, ey, was regst du dich auf? Komm mal wieder runter. Gehst du wie eine Schlampe raus, musst du dich nicht wundern. Denn ich rufe, ey, lächel doch mal, ey, nenn mir deinen Namen, ey, lächel doch mal, ey, ey, ey.
Jugendwelle.
Wir hoffen, euch hat die Sendung gefallen und regt euch an, über Geschlechtergerechtigkeit nachzudenken und auch dazu, ins Gespräch und auch ins Handeln zu kommen. Am Mikrofon verabschiedet sich Maria. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Das ist die perfekte Welle.
Sie empfangen Radio Temeswar, die Sendung in deutscher Sprache. Ab 13 Uhr auf 630 kHz Mittelwelle und ab 19 Uhr auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle. Beide Sendungen sind live im Internet empfangbar unter radiotemeswara.ro.
Radio Temeswar.
Jeden Freitag haben wir auch heute einige Tipps für Ihre Freizeitgestaltung ausgesucht. Benny Neurohr hat sich umgehört.
Wir schreiben den 7. März. Sie haben es wahrscheinlich nicht vergessen, aber falls doch, morgen ist Frauentag. Besorgen Sie Blumen für die Frauen in Ihrem Leben, sie werden sich freuen. Unsere Tipps beginnen wir heute mit einer Vorstellung, in der drei Frauen im Mittelpunkt stehen. Das Deutsche Staatstheater Temeswar lädt am 12. März zu einer neuen Premiere ein. Die Präsidentinnen von Werner Schwab, inszeniert von Iris Kovac. Die Präsidentinnen gehört zum Genre der Anti-Heimat-Literatur. Konzepte wie Heimat, Familie, Religion und Geschichte werden durch die Augen zweier Rentnerinnen und ihrer jüngeren Freundin untersucht. Anhand dieser Einzelschicksale zeigt das Stück, wie sich die Nachkriegsgenerationen mit den historischen Ereignissen auseinandersetzten, an denen sie mehr oder weniger beteiligt waren. Die Premiere findet am 12. März um 19.30 Uhr auf der Bühne des Deutschen Staatstheaters statt. Weitere Aufführungstermine sind der 13. und der 29. März. Die drei italienischen Tenore Federico Veltri, Angelo Forte und Paolo Spagnolo treten innerhalb ihrer Tournee am Montag, den 10. März, im Saal der Temeswarer Oper gleich zweimal auf, um 17 und um 20 Uhr. Dargeboten werden beliebte Arien und Canzonetten in Begleitung des Orchesters Di Teatro dell'Opera Italiana und des Opernorchesters Vox unter dem Dirigentenstab von Bogdan Kostake. Es lebe der Rock'n'Roll-König. Beliebte Elvis Presley-Songs erklingen am Montag im Kapitolsaal der Temeswarer Philharmonie unter dem Titel Forever Elvis. Es singen und spielen Roberto Elvis und seine Band aus Italien, vor allem für die Damen. Das Konzert ist am Montag um 19 Uhr angesetzt. Wer es eher jazzig statt rockig mag, soll sich das Konzert der Temeswarer Band Jazzy Beat am nächsten Freitag, den 14. März, nicht entgehen lassen. Das Trio, gebildet aus Theodor Popp, Mihai Moldovianu und Sabo Csongor-Zsolt, feiert 13 Jahre Tätigkeit. Gespielt werden die besten Kompositionen der drei herausgebrachten Musikalben. Jazzy Beat konzertiert am 14. März um 21 Uhr im Stage Pub in Temeswar. Karten kann man nur direkt vor dem Eintritt kaufen. Der Preis beträgt 30 Lei. Beim Konzert kann man auch das neueste Album, betitelt Drive, auf Vinylschallplatte kaufen. Die Texte von Jun Luca Caragiale haben nichts an Aktualität verloren. Das beweist die Vorstellung Breaking News am Temeswarer Nationaltheater. Die Spielleiterin Michaela Licciardopol bietet eine Collage aus Caragiales Prosa rund um die Medien. Die Aufführung ist am nächsten Freitag um 19 Uhr im Studiosaal Uzzu Strugari anberaumt. Einem sinfonischen Konzert können Sie am Donnerstag, den 13. März, im Saal des Arada Kulturpalastes beiwohnen. die Arada Philharmonie bietet das Cellokonzert in A-Moll, Opus 129 von Robert Schumann und die 6. Sinfonie von Piotr Ilitsch Tschaikowski dar. Dirigentin ist Noemi Paskina. Solist ist Laszlo Fenyő. Das Konzert in Arad beginnt am Donnerstag um 19 Uhr. Wir schließen mit einem neuen Animationsfilm für Klein und Groß. Flo, eine furchtlose Katze, läuft morgen um 18 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr im Studiokino in Temeswar. Eine junge Katze ist der Held des Streifens. Sie ist eine Einzelgängerin, aber als ihre Heimat von einer großen Flut verwüstet wird, findet sie Zuflucht auf einem Boot, das von verschiedenen Tieren bevölkert wird. Die Mieze muss sich trotz ihrer Unterschiede mit den anderen Tieren zusammentun. Der Animationsstreifen Flo des lettischen Regisseurs und Autors Gins Silbalodis wurde im Rahmen des Europäischen Filmpreises 2024 als bester Animationsfilm und bei den Golden Globe Awards 2025 ebenfalls als bester Animationsfilm ausgezeichnet. Im Rahmen der Oscar-Verleihung 2025 war Flo nicht nur als bester Animationsfilm, sondern auch als bester internationaler Film überhaupt nominiert. Er gewann den Oscar für den besten Animationsfilm. Egal, wofür Sie sich entscheiden, wir wünschen eine schöne Zeit.
Vielen Dank für Ihre Gesellschaft. Bleiben Sie gesund und schalten Sie auch demnächst bei uns ein. Wir sind täglich für Sie da, auf Mittelwelle, auf Ultrakurzwelle, im Internet und über die Handyapplikation Radio Romania. Alles Gute und ein angenehmes Wochenende wünscht vom Mikrofon der deutschen Sendung Hannelore Neurohr. Auf Wiederhören.
Sie hat den Glanz in ihre Augen, der dir Liebe verspricht. Jedes Wort, das ihre Lippen verlost, klingt in mir wie ein Frühlingsgedicht. Mir wird heiß und kalt, wenn sie mit mir spricht. Wie sie geht, wie sie steht und wie sie sich bewegt. So elegant und charmant reißt sie Blicke an sich und mir gibt's einen Stich, weil ich weiß, dass sie dann nur schwach werden kann. Sie hat das Feuer in ihr und ich spür in mir, dass sie Kopf und Verstand den Herzschlag in mir an sie verliert. Sie trottelieren dürft wie mir. Sie hat Knäuel auf den Schuhe, von ihr krieg ich nicht nur. Sie ist kerzengrad durch mein Herz spaziert. Sie trottelieren dürft wie mir. Weiß sie was, wo sie will, kommt sie immer ins Ziel. Blutet die Herzen mit Sonne und leuchtet heller als Licht. Lass sie mich freuen, was sie für mich, dass ich an ihr zerbrich. Sie hat das Feuer in ihr und ich spür in mir, dass sie Kopf und Verstand den Herzschlag in mir an sie verliert. Sie trotteliert die Affini. Sie hat knallrote Schuhe, von ihr krieg ich nicht nur. Sie ist kerzengrad, durch mein Herz spaziert. Ja, sie trockeliert, sie affiniert. Sie hat das strahlende Scheinen, das glitzernd und glänzend und leuchtende Licht der Heimat zu nehmen. Na, na.
dass sie Kopf und Verstand den Herzschlag in mir an sie verliert. Sie trottiniert ihr Finier. Sie hat knäuerte Schuhe, von ihr krieg ich nicht Ruhe. Sie ist kerzengrad durch mein Herz spaziert. Sie, ja sie, nur sie, sie trottiniert ihr Finier.